Ja, einen schönen Gruß aus Berlin, direkt aus dem Reichstagsgebäude, knapp vor dem Plenarsaal, sitze ich gerade mit meinem lieben Kollegen Bernhard Daltrup, mit dem wir gemeinsam die nächste Stunde verbringen wollen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und dass er sich unseren Fragen in der Region bei uns im Wahlkreis in Traunstein im Berchtesgadener Land stellt und mit mir diskutiert und eure Fragen vor allem und ihre Fragen beantwortet. Wir haben ja gesagt, wir wollen diskutieren. Erstens, was machen wir in Berlin für euch da draußen, für euch bei uns im Wahlkreis? Und zweitens, wir wollen es ein bisschen runterdeklinieren. Was macht man konkret für die arbeitenden Menschen, für die Familien bei uns im Landkreis oder im Wahlkreis? Und wie wirkt sich das auch aus im Zusammenspiel mit den Kommunen? Denn sehr viele Dinge, und das wissen ganz viele von euch ja auch, die wir hier in Berlin beschließen, wofür wir hier Gelder zur Verfügung stellen, müssen über die Länder und die Kommunen weitergegeben werden, damit sie bei den Menschen ankommen. Und ich glaube, das muss man auch darstellen und deutlich machen, wie wichtig dieser Zusammenhang ist. Und deshalb freut es mich auch, dass ich einen ausgewiesenen Experten mit Bernhard Daltrup habe. Für ein paar Fragen, die relevant sind für uns, für Finanzfragen, für kommunale Fragen, für Wohnungsbaufragen. Und ich glaube, Wohnungsbau ist ja eine der essentiellen Fragen für gerade für junge Familien oder auch für junge Menschen, gerade bei uns in der Region. Denn bezahlbarer Wohnraum in einer hochpreisigen Region zu finden, ist eine der ganz, ganz großen Fragen, was man hier machen kann aus Berlin mit Hilfe der Kommunen für die Menschen. Das ist ganz, ganz essentiell. Dazu gehört so eine Frage wie Bündnis für bezahlbaren Wohnraum dazu. Da gehört aber auch die Förderung von Wohneigentum, insbesondere für Familien dazu, ganz essentiell. Da haben wir einiges getan, da machen wir einiges, da werden wir einiges auch in Zukunft weitermachen. Das ist besonders für eine Region wie unsere wichtig. Besonders wichtig für Familien und auch da braucht man die Kommunen dazu. Dieses Zusammenspiel zwischen Bund und Region vor Ort ist die Frage, wie ist die Betreuungssituation, wie sind Kindergärten oder Kitaplätze, wie stehen die zur Verfügung? Wir haben als Bund zum Beispiel 4 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt in einem Kita-Qualitätsgesetz. Die spannende Frage ist, was kommt an bei den Menschen? Wie können wir damit wirklich beitragen, dass die Versorgung, Betreuung, aber auch Ausbildung schon der Kleinsten gut gewährleistet ist? Dann gibt es noch viele weitere Themen. Ein paar sind auch in den Fragen, die bei mir schon eingegangen sind. Die beschäftigen sich mit ÖPNV, die beschäftigen sich mit der Frage des Heizens, der Wärmeversorgung. Aber auch ein paar ganz grundsätzliche Fragen. Wie ist überhaupt dieses Zusammenspiel zwischen Bund und Kommunen, damit Geld bei euch ankommen kann? Zu all diesen Fragen steht mein Kollege, unser Experte zur Verfügung. Ich freue mich auch auf weitere Fragen aus dem Chat. Und ich freue mich, dass ich ganz kurz Bernd Daltrup vorstellen darf noch, dem ich dann sofort das Wort gebe und dann können wir sofort eure Fragen diskutieren, aber auch die Fragen, die noch live eingehen, die jetzt im Live-Chat noch eingehen, damit wir in der nächsten Stunde möglichst viele Informationen miteinander besprechen können. Bernd Daltrup, ein ganz lieber Kollege aus dem Bundestag, aus Nordrhein-Westfalen. Darum bemühe ich mich auch um ein etwas gemäßigteres Bayerisch gerade, damit er mich versteht. Aber wir kriegen das gemeinsam, glaube ich, hin. Aus Nordrhein-Westfalen und ist seit 2013, also seit 11 Jahren im Bundestag und hat da viele Funktionen inne, zum Beispiel im Finanzausschuss oder im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Da ist er auch unser Obmann. Er ist unser kommunalpolitischer Sprecher in der SPD-Bundestagsfraktion. Also ganz, ganz viel Erfahrung, auch selbst aus der Kommunalpolitik, viel Erfahrung in der Fragestellung, wie können wir hier im Bund mit Hilfe der Kommunen was für die Menschen vor Ort, für die Familien tun? So, und das war schon die Einführung. Jetzt bin ich schon still. Ich gebe Bernd Daltrup das Wort und dann freue ich mich, dass wir die Fragen, die uns erreicht haben und die uns noch erreichen werden, diskutieren können. Bernd, du hast das Wort.
Ja, liebe Bärbel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das zustande kommt. Ich kenne eure Region sozusagen nur als Tourist, beziehungsweise wenn man mal durchfährt, aber manchmal auch da ist. Meine Schwägerin ist übrigens da unten in der Gegend bei euch auch wohnhaft. Und freue mich sehr, dass das möglich ist, dass wir über Kommunen reden. Und bevor wir in die Detailfragen einsteigen, will ich vielleicht eine, zwei Bemerkungen machen, die für uns besonders wichtig sind und für euch, soweit ihr Mitglieder der SPD seid, für euch Genossinnen und Genossen also auch. Denn wir müssen uns ein bisschen darüber unterhalten, was verstehen wir eigentlich aus der Bundesperspektive unter Kommunalpolitik und was ist eigentlich unsere Beziehung dazu? Denn immer wenn wir ansonsten etwas machen, sagen die Konservativen uns, was wollt ihr eigentlich? Für die Kommunen sind wir gar nicht zuständig, dafür sind die Länder zuständig. Und ziehen sich gewissermaßen dann auf formale Gesichtspunkte zurück, die aber den Menschen eigentlich überhaupt nicht helfen. Und deswegen, sage ich mal, ist unser grundlegender Unterschied im Verständnis des Verhältnisses von Bund und Kommunen, dass wir nicht sagen, die Kommunen sind das Kellergeschoss der Demokratie, sondern sie sind die Basis der Demokratie. Und die Basis der Demokratie heißt nichts anderes, als dass Sie sozusagen und ihr diejenigen seid, die ja ganz konkret mit den Lebensverhältnissen der Menschen umgehen müssen, bei denen die Politik ankommt, der Ärger übrigens auch ankommt und wo man ein Stück weit erklären muss, wie eigentlich die Dinge so sind. Und deswegen möchte ich ganz gerne erstens mal darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes haben, am 23. Mai. Und an diesem Grundgesetz steht übrigens im Artikel 28, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Da steht alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und das sind keineswegs immer nur örtliche Angelegenheiten. Das merkt man an so einem wichtigen Thema wie Flucht und Vertreibung. Das ist ja nicht nur eine örtliche Angelegenheit, sondern das ist eine allgemeinpolitische Angelegenheit. Und selbstverständlich weiß man auch sofort, dass hier die Verknüpfung vom Bund und Kommune da ist. Und da kann man sich nicht einfach zurückziehen und sagen, er hat damit nichts zu tun. Der zweite Punkt ist, der wichtig ist, nach unserem Verständnis von der SPD geht es in der Kommune nicht einfach nur um Sachfragen. Das ist immer so, das ist schon keine Frage, aber es gibt keine rote oder eine schwarze Straße. Aber in der Kommune werden große, wichtige Weichenstellungen für die Zukunft unserer Gesellschaft getroffen. Ein Oberbürgermeister bei mir sagte mal, jeden Tag geht die Zukunft unserer Gesellschaft durch die Türen unserer Kitas. Also mit anderen Worten, die Frage, wie eigentlich frühkindliche Erziehung aussieht, wie Bildung vor Ort aussieht und alles Mögliche mehr, das entscheidet sehr über die Zukunft unserer Gesellschaft. Und deswegen ist Kommunalpolitik nicht nur einfach so Sachpolitik, sondern es ist immer auch Gesellschaftspolitik. Und dazu bekennen wir uns als Sozis und deswegen sind wir auch immer der Auffassung, dass wir tatsächlich den Kommunen unmittelbar helfen müssen und zwar mehr, als dass die Länder alleine tun könnten. Wir kriegen eigentlich immer Nackenschläge, Bärbel und ich als Abgeordnete vom Bundesrechnungshof, der uns sagt, ihr macht da viel zu viel, es geht euch gar nichts an, lasst das gefälligst die Länder machen. Aber wir orientieren uns mehr an der Frage, was ist nötig vor Ort und wie können wir da den Kommunalen eigentlich helfen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um zu wissen, auch wie unser Verständnis von Kommunalpolitik ist. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir die Kommunalen hier in Berlin ganz besonders brauchen. Wir brauchen ganz besonders eure Unterstützung. Warum? Wir befinden uns in einer Zeit wirklich ganz epochaler Veränderungen. Digitalisierung, das, was wir hier heute machen, das hätten wir vor 5 Jahren noch nicht gemacht. Das begleitet uns sozusagen von der Geburt bis zur Bahre heutzutage. Das Thema Flucht und Vertreibung ist eins, worüber wir theoretisch früher schon gesprochen haben, was wir immer mal erlebt haben. Aber heute wissen wir genau, wenn wir den Menschen nicht dort helfen, wo sie leben, dann kommen sie zu uns. Und wie auch immer wir das regeln wollen, wir müssen damit umgehen. Und das tun wir auf den Grundsätzen, auf der Grundlage unserer Verfassung. Oder drittens der Klimawandel. Oder beispielsweise viertens die Frage, dass wir in Europa wieder Krieg bekommen. All das spiegelt sich irgendwie in den Städten und Gemeinden. Man redet darüber. Und deswegen brauchen wir unbedingt auch als Bundespolitiker immer auch die Kommunalen, die uns bei den Vermittlungsprozessen mithelfen, die uns mithelfen zu erklären. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind die rechten Rattenfänger sehr schnell da. Das erleben wir gerade im Moment wieder. Und deswegen sind die Kommunalen wichtig für die kommunale Demokratie, aber für den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. Also vielen Dank, dass ich das ganz zu Anfang sagen durfte, liebe Bärbel. Aber
ich finde das wichtig.
Das ist mir total wichtig.
Und auch. Vielleicht, weil du das Grundgesetz angesprochen hast, nur kurzer Einschub. Herrn Chiemsee, 75 Jahre, 23. Ja. Mai, das ist genau bei uns in der Region. Gehört zwar zum Nachbarlandkreis Rosenheim vieles, aber das ist genau die... auch die Wiege unseres Grundgesetzes.
Leider war gerade in Herrn Chiemsee die Ausstellung gerade geschlossen, als ich da war im letzten Sommer. Vielleicht ist es jetzt wieder auf. Also gibt gute Gelegenheiten am 23. Mai oder darum herum irgendwie Veranstaltungen dazu zu machen.
Absolut. Ich wollte gar nicht unterbrechen, aber ich habe natürlich eine ganze Menge Fragen und vielleicht, weiß nicht, Bernd, fange ich einfach mal ein bisschen an.
Können wir machen.
Und ja, dann schauen wir ein bisschen rein. Weil ich habe eigentlich eine Frage, da können wir nochmal grundsätzlich werden. Die ist von Tobias Gebracht aus Graubenstedt gekommen, der nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellt, wie der Bund die Kommunen besser unterstützen kann, weil genau das, was du gesagt hast, die Kommunen, die Gemeinderäte, die Stadträte, die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die wissen ja vor Ort, wo den Menschen es unter den Nägeln brennt. Und vielleicht kann man das sogar vielleicht an einem Beispiel ein bisschen machen. Ich habe nämlich nur eine Frage von Heidrun Weiß-Janberger aus Rosenheim, die das verknüpft mit der Frage der Familien. Wie kann man Familien besser unterstützen? Wie kann man da das Zusammenspiel zwischen Bund? Ich weiß, dass das Land eigentlich auch eine wichtige Rolle spielen müsste.
Ja.
Ich sage als Bayerin müsste. Und den Kommunen hinkriegen. Und sie fragt da ganz konkret, wir brauchen mehr Gemeindekindergärten, wir brauchen bessere Schulen und wie kann man da Fortschritt für Familien organisieren und wie kann man das in diesem Zusammenspiel Bund-Kommunen verstärken?
Also das Erste ist, ich habe mal geguckt auf die Seiten des Bayerischen Städtetages und des Bayerischen Städte- und Gemeindebundes. Und da sage ich mal, ist die Situation so ähnlich wie in fast allen Bundesländern. Die kommunalen Spitzenverbände beklagen gegenüber den Landesregierungen, also auch gegenüber Herrn Söder und der bayerischen Landesregierung, dass sie den Kommunen eigentlich nicht das an Geld zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Erstens nicht das Geld, was sie brauchen vor dem Hintergrund ihrer Aufgaben. Zweitens aber immer wieder auch nicht das Geld, was wir von Berlin aus zur Verfügung stellen, um den Kommunen zu helfen, weil manchmal eben was an den klebrigen Finger, so nennen wir das, der Landespolitiker hängen bleiben. Das ist ein Problem in fast allen Bundesländern und da ist Bayern auch keine Ausnahme. Auch der Bayerische Städtetag und der Städte- und Gemeindebund beklagt, dass eigentlich zu wenig Geld im System ist. Und das ist auch objektiv, jenseits aller parteipolitischen Auseinandersetzungen ist das auch richtig. Tatsächlich sind die Kommunen in diesem Jahr erstmals wieder in einer Situation, wo sie am Ende des Jahres mit einem erheblichen Defizit von über 9 Milliarden, 9,7 Milliarden abschließen. In den letzten Jahren hatten die Kommunen in Deutschland über alles gesehen, meistens nochmal einen Überschuss erzielen können, also haben mehr Einnahmen als Ausgaben gehabt. Das betrifft aber nicht alle. Das ist eben eine Gesamtbetrachtung für Gesamtdeutschland, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht für alle Kommunen. Es gibt solche, denen es richtig schlecht geht, richtig dreckig geht. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich kann davon ein Lied singen. Diejenigen, die mit Kohle, Stahl, mit diesen großen Krisen zu tun hatten, die sind in schwierigen Situationen, aus denen sie sich alleine nicht befreien können. Also die erste Nummer ist, was muss der Bund tun? Geld zur Verfügung stellen. Das machen wir auch in großem Umfang. Wir haben erstmal eine grundsätzliche Steuerverteilung, die ist seit vielen Jahren gleich. Wonach wir an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer beteiligt sind. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen sozusagen darstellen. Darüber kann man auch noch mal immer wieder mal diskutieren. Aber die Kernfrage lautet, stellen wir den Kommunen auch Mittel zur Verfügung, um bestimmte zielgerichtete Aufgaben zu erfüllen? Beispiel offener Ganztag. Ne? Da sind wir alle der Auffassung, auf Parteitagen, an Sonntagen und sonst was, der offene Ganztag muss sein. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, dann wird gefragt, wer macht das eigentlich? Und der Bund hat in diesen ganzen Bereichen, sowohl was sozusagen die Rahmenbedingungen für den offenen Ganztag angeht, als auch was die Bedingungen für die Familien angeht, Verbesserungen erreicht. Auch in dieser Ampelkoalition. Wir haben schon großes Geld zur Verfügung gestellt, ich glaube 3,5 Milliarden für den offenen Ganztag. Die Kommunalen sagen, es ist zu wenig. Das stimmt auch, es ist immer noch zu wenig. Wir werden an der Diskussion weiterführen, aber 3,5 Milliarden ist erst einmal eine ganze Menge Geld. Ich sage immer, 1 Milliarde sind 1.000 Millionen und unter uns beiden hat keiner nicht mal eine davon, ne? Also es ist schon ziemlich viel Geld, das der Bund zur Verfügung stellt. Und wir haben uns in den letzten Jahren auch sehr daran gewöhnt, dass der Bund in sehr, sehr großem Maße Mittel zur Verfügung stellt. Am Ende der letzten Wahlperiode hieß es, kaum eine Regierung hat mehr für die Kommunen getan als die jetzige. Und für die Kommunen waren eigentlich immer die Sozis zuständig in der Bundesregierung. So, also für den Bereich tun wir eine Menge. Der zweite Punkt ist, leider etwas unbeachtet in der Öffentlichkeit. Wir sind besser darin, Defizite zu beschreiben als Erfolge, ist die Tatsache, dass wir schon seit einem ganzen Jahr das Kindergeld auf 250 Euro erhöht haben. Also wir müssen immer auf zwei Säulen arbeiten. Das eine ist die institutionellen, die formalen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Schulen auch offene Ganztagsschulen werden können, dafür die Mittel zur Verfügung zu stellen. Das muss dann ganz konkret natürlich vor Ort entschieden werden, wie das praktisch gemacht wird, aber die Mittel dafür müssen von uns kommen. Und der zweite Punkt ist immer auch, wie können wir denn eigentlich die Situation der Familien verbessern? Und da gibt es auf der einen Seite einmal das Kindergeld. Es gibt aber für Familien in schwierigeren Situationen natürlich auch nochmal den Kinderzuschlag beispielsweise. All diese Maßnahmen, ich will nicht bei jedem jetzt die Zahlen nennen, weil da kann man sich sowieso nicht alles merken, aber wir stehen gerne für Rückfragen da zur Verfügung. Also sowohl diese objektive institutionelle Seite als auch die subjektive persönliche Seite ist unterstützt worden. Und deswegen macht der Bund meines Erachtens jedenfalls sehr viel, um diese Rahmenbedingungen herzustellen. Das haben wir schon damals beim offenen Ganztag gemacht. Wir haben ja politisch übrigens große Impulse immer aus Bayern, auch von der bayerischen SPD gekriegt dazu, was den Ganztag anging. Das muss man ja auch bis heute noch sagen. Und daran, an diesen grundlegenden Positionen halten wir auch fest. Und da haben wir, glaube ich, ganz viel auf den Weg gebracht. Auch im Mai 2023 hat der Bund das zweite Investitionsprogramm Ganztagsausbau auf den Weg gebracht. Also mit anderen Worten, eine Aufgabe, die eine kommunale Aufgabe ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. Eine Aufgabe, bei der die Finanzverantwortung eigentlich bei den Ländern liegt, wird von uns durch maßgebliche Investitionsbeiträge finanziell unterstützt. Also bei dem Thema habe ich nicht nur kein schlechtes Gewissen, sondern sogar ein gutes Gewissen. Ich glaube, dass die SPD tatsächlich für sich in Anspruch nehmen kann, an der Seite der Familien zu stehen. Das mindert auch nicht die Tatsache, dass jetzt kontrovers über die Kindergrundsicherung gesprochen wird, weil die substanziellen Teile der Kindergrundsicherung, beispielsweise das Kindergeld auf 250 Euro pro Kind, erhöht zu haben, Kinderzuschlag beispielsweise und solche Dinge, sind bereits auf dem Weg.
Ich glaube, das war gute Beispiele dafür, was wir vom Bund alles machen im Bereich der Ganztagsbetreuung, der Schulen, der offenen Ganztagsschulen. Auch mit Zahlen unterlegt, die Finanzierung läuft immer über die Länder. Das ist sicher etwas, wo wir auch nochmal wirklich bei uns auch zu Hause diskutieren müssen, weil auch die 4 Milliarden Euro, die für Personal und Qualität im Kita-Ausbau für 23, 24 zur Verfügung gestellt werden, sind ja auch Sachen, die genau den Familien vor Ort zugutekommen sollen. Es sind keine Bundesaufgaben, es sind Landes- und kommunale Aufgaben und wir finanzieren damit. Das ist auch wichtig und richtig so.
Die ganze Situation der Sozialausgaben ist für die Kommunen eine große Herausforderung. Das betrifft das ganze große Thema Flucht und Vertreibung zum jetzigen Zeitpunkt. Auf die Flüchtlingsfinanzierung kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen. Mhm. Aber es ist auch besonders wichtig, gerade in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen, einen Sachverhalt zu thematisieren, den ich euch einfach mal kurz beschreiben will. Wir haben in unserer Gesellschaft über das Sozialgesetzbuch zu finanzieren die sogenannte Eingliederungshilfe. Mhm. Ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Bei der Eingliederungshilfe geht es darum, dass Menschen mit geistigen Einschränkungen und psychischen Erkrankungen wieder in die Gesellschaft integriert werden. Das ist eine Aufgabe, die ist nach dem Krieg den Kommunen zugewiesen worden und wird sowohl in Bayern als auch in Nordrhein-Westfalen, Klammer auf, nicht in allen Bundesländern, vollständig von den Kommunen finanziert. Und das war in der Anfangsphase nach dem Krieg in den 50er, 60er und auch noch in den 70er Jahren kein großes Problem, weil die Zahl der Menschen, die beispielsweise ein Down-Syndrom hatten, gering gewesen ist. Die Lebenserwartung war gering. Und Fragen der psychischen Erkrankungen als Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess, das gab es alles noch nicht in dem quantitativ großen Bereich. Im Übrigen hat die deutsche Nazi-Geschichte uns hinterlassen, dass eine Gruppe von Menschen schlicht und ergreifend ermordet worden sind. Deswegen war die Zahl klein. Heute ist das ganz anders. Der medizinische Fortschritt zum Glück hat dazu geführt, dass diese Menschen eine ganz in Anführungszeichen normale durchschnittliche Lebenserwartung haben. Wir haben eine größere Zahl durch medizinischen Fortschritt bei den Frühchen. Wir haben bei den psychischen Erkrankungen eine größere Zahl von Menschen. Das führt dazu, dass diese Eingliederungshilfe dramatisch in den Kosten ansteigt. Mhm. Wir hatten 1980 etwa 2 Milliarden. Wir haben heute 22 Milliarden in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn das alles von den Kommunen getragen wird, die dafür keinen entsprechenden Ausgleich bekommen, dann fehlt dieses Geld natürlich an anderer Stelle. Das ist ja immer so. Die Kanzlerin mag nicht zweimal ausgeben. Ne? Das galt schon zu Zeiten der D-Mark. Das ist heute beim Euro auch immer noch so. Und solche sozialen Belastungen, die müssten eigentlich anders verteilt werden. Das haben wir damals erkannt. Wir haben damals gesagt, schon im Jahre 2016, 17, 5 Milliarden kriegen die Kommunen zusätzlich. Das haben wir tatsächlich gemacht auch. Aber die Kostensteigerungen fressen das auf und die Länder tun da zu wenig. Auch die bayerische Landesregierung tut in dem Falle entschieden zu wenig. Und das muss auch auf der sozialdemokratischen Seite meiner Meinung nach etwas stärker thematisiert werden. Das wird in Nordrhein-Westfalen seit vielen, vielen Jahren diskutiert. Ich weiß, dass aber auch in Bayern das ein Thema ist. Und das ist ja immer der zweite Punkt. Auf der einen Seite stellen wir Geld zur Verfügung. Wie du gesagt hast, Bärbel, müssen wir es abwickeln, meistens jedenfalls über die Länder. Ja? Und die Länder sagen dann, tja, gut, das machen wir dann und können an anderer Stelle wiederum Geld einsparen. Und das ist ein Problem. Deswegen muss man immer gucken, wie viele Aufgaben werden eigentlich kommunal erledigt und stellt das Land dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Und das machen fast alle Landesregierungen nicht. Und die bayerische ist da nicht besser als andere, auch wenn die immer so tun, als wären sie besser.
Das passt vielleicht zu der Frage, weil du auch das Thema Flucht und Vertreibung gerade vorher angesprochen hast. Da kann man es an dem Beispiel vielleicht ja auch nochmal durchdiskutieren. Ich habe eine Frage von Viktor Detloff aus Traunreuth. Wie unterstützt der Bund die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen? Wir haben ja die Debatte gerade im letzten Jahr auch nochmal sehr intensiv gehabt, auch mit den Kommunen und den Landkreisen bei uns in der Region. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Recherchen mit unserer Landtagsfraktion, dass die Milliardensummen, die der Bund zur Verfügung gestellt haben, gar nicht oder nur sehr zeitverzögert in manchen Teilen über die Länder den Kommunen zur Verfügung gestellt worden sind, was ein echtes Problem darstellt. Aber vielleicht kannst du die Frage, was macht der Bund oder wie hilft der Bund den Kommunen beim Thema Unterbringung von Geflüchteten nochmal was sagen? Das eine ist ja da das Geld, das ist die wichtige Frage. Das andere ist aber auch die Frage natürlich des Wohnungsbaus und des Vorhandenseins von bezahlbarem Wohnraum in dem Zusammenhang. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen.
Ja, herzlich gerne, mache ich sehr gerne und will das mit einer Vorbemerkung vielleicht versehen. Wir sind in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, hätte ich schon fast gesagt, ein, zwei Jahrzehnte, davon ausgegangen, dass wir auf der kommunalen Ebene Flüchtlinge bekommen, aufgrund von Auseinandersetzungen. Das fing mit dem damals Jugoslawienkrieg, hatten wir es noch genannt, beim zerfallenen Jugoslawien an. Das war die erste größere Gruppe, die sozusagen aufgrund einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa zu uns gekommen ist und gewissermaßen die Gesellschaft ein Stück weit sofort überfordert hat. Also in meiner Heimatstadt, ich kann mich gut daran erinnern, hat es sehr, sehr scharfe Auseinandersetzungen dazu gegeben. Aber das ist durchaus von der kommunalen Gesellschaft insgesamt bewältigt worden. Und dann hat man geglaubt, das Thema ist jetzt durch. Ja? Das ist wieder befriedet dort. Also relativ, will jetzt nicht da über den Balkan weiterreden, aber jedenfalls war es nicht mehr unser Thema. Und dann haben die Kommunen gesagt, okay, gut, dann können wir die Unterbringungsmöglichkeiten wieder reduzieren. Das Thema ist jetzt vorbei, das haben wir jetzt einmal überwältigen müssen und fertig. Dann gab es aber die bittere Erkenntnis, das ist keine einmalige Geschichte, sondern das ist uns dann wenige Jahre wieder passiert, wo wir in großer Zahl unter dem Motto von Frau Merkel noch, wir schaffen das, mal schlicht gesagt worden, aber bis hin zum Kontrollverlust des Staates gegangen ist und die Kommunen erneut überfordert gewesen sind, weil sie auf diese Situation nicht eingestellt waren, aber über alles gesehen es doch geschafft haben. Aber viele derjenigen, die zu der damaligen Zeit dann nach Deutschland gekommen sind, die sind zu einem großen Teil noch hier. Die wohnen auch noch in Unterkünften, die für Flüchtlinge gebaut worden sind. Die sind nicht alle schon wieder weg. Und jetzt haben wir eine erneute Situation durch Flucht und Vertreibung von Ländern wie Afghanistan, Iran, Irak, Türkei und so weiter. Das kennst du viel besser als ich, wo die Herkunftsländer sind. Aber eben auch durch die gewaltig große Gruppe der Flüchtlinge aus der Ukraine. So. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, die uns an die Belastungsgrenze tatsächlich führt. Auch das muss man ganz offen sagen, bei aller Offenheit und bei aller Toleranz, die unsere Gesellschaft auch hat. Und es ist für die Kommunalpolitik eine wirkliche Herausforderung, dafür zu sorgen, dass der gesellschaftliche Frieden einigermaßen erhalten bleibt. Und das setzt Verschiedenes voraus. Geld in jedem Fall, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und wir haben jetzt ja den Weg gefunden, dass wir über die 7.500 Euro, die wir jetzt erst einmal festgelegt haben, in einem sogenannten atmenden System einen Weg gefunden haben, wie wir zumindest mal die unmittelbaren Kosten.
7.500 Euro für wen?
Pro Flüchtling.
Pro Flüchtling.
Der zu uns kommt, werden die Kommunen bekommen. Und das, wie gesagt, nicht als einen festen Betrag dann umgerechnet auf eine bestimmte Zahl, sondern als atmendes System. Das heißt, wenn mehr kommen, gibt es mehr Geld. Wenn weniger kommen, gibt es weniger Geld. Aber es soll darüber hinaus natürlich auch noch ein weitergehenderes Konzept erarbeitet werden mit den Ländern, wie man denn eigentlich die Flüchtlingsaufnahme und Integration finanzieren kann. Die Flüchtlingsaufnahme und Integration, sage ich, beides in einem Atemzug, weil es ist mit der Aufnahme alleine nicht getan. Es ist die Frage, was ist mit den Sprachkursen? Es ist die Frage, was ist mit der Integration in den Arbeitsmarkt? Dazu hat Hubertus Heil jetzt die Möglichkeiten auch geschaffen, beispielsweise für die Ukraine-Flüchtlinge, dass sie nicht erst Sprachkurse absolviert haben müssen, bevor sie arbeiten können, sondern dass sie sofort in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Die sind sehr häufig auch in ähnlichen Ausbildungsstrukturen, wie wir das sind, und können sowohl in handwerklichen als auch in Dienstleistungsberufen vergleichsweise schnell integriert werden. Das geht alles. Aber ich will noch mal zurückkommen, Bärbel, auf den ersten Punkt, nämlich dürfen wir uns staatlicherseits und auf der Ebene der Kommunen auf diese Sinuskurve, es kommen viele Flüchtlinge, aber dann gehen sie wieder, und so, wie reagieren wir darauf? Und deswegen sind wir der Auffassung, erstens als SPD, wir diskutieren auch auf der Bundesebene, aber auch in den Ländern darüber, dass es sogenannte Vorhaltepauschalen geben muss. Das heißt, die Kommunen müssen permanent in der Lage sein, dass sie Flüchtlinge aufnehmen können und nicht sozusagen nur in diesen Wellenbewegungen. Das ist ganz wichtig, nur ein wichtiger Bestandteil der Gemeindefinanzierung werden. Das ist heute noch nicht so. Das wäre aber meiner Meinung nach, wäre es unbedingt wichtig. So, und dann gibt es natürlich ganz viele Einzelmaßnahmen. Und der wichtige Punkt, den man an dieser Stelle erwähnen muss, auch wenn er zu neuen Konflikten geführt hat, war die Tatsache, dass der Bund sofort entschieden hat, auch auf Wunsch der Kommunen, dass die Geflüchteten aus der Ukraine ins SGB II kommen. Das heißt, mit anderen Worten, sie werden nicht finanziert aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern aus dem sogenannten Sozialgesetzbuch II. Also es besteht die Annahme, sie sind sofort anerkannt, sie können sofort in den Arbeitsmarkt integriert werden und wie bei einem Einheimischen oder hier ansässigen Langzeitarbeitslosen werden sie ins SGB II integriert. Das heißt mit anderen Worten, die Kosten für Wohnung und Unterkunft und Heizung werden staatlicherseits finanziert und nicht kommunal. Das ist, glaube ich, ganz elementar wichtig gewesen und eine Entlastung. Wohingegen bei den anderen Geflüchteten die Finanzierung eben über das andere Finanzierungssystem abläuft, was wiederum zu neuen Konflikten führt. Aber damals war die Herausforderung, dass man schnell handeln musste. Man musste schnell handeln zugunsten der Kommunen. Das ist auch passiert und war insofern eine richtige Entscheidung. Aber perspektivisch muss man natürlich jetzt gucken, dass man nicht eine Debatte bekommt von Flüchtlingen erster und zweiter Ordnung. Das kennt ihr alle schon. Diese Debatten gibt es alles hier schon. Deswegen ist die Flüchtlingspolitik noch eine große Herausforderung. Aber wichtig ist dabei, erstens, dass wir im Kontakt bleiben zu den Kommunen, dass wir wissen, wo drückt da der Schuh. Und die Antwort nicht einfach immer nur lautet, gebt uns mehr Geld und dann werden wir das Problem schon lösen. Denn das ist es nicht alleine. Ein Beispiel. Der Bund hat eine eigene Immobilienanstalt, die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Das ist sozusagen der größte Grundstückseigentümer in Deutschland. Die BIMA verfügt über die größten Waldflächen beispielsweise, aber sie hat auch 39.000 Wohnungen in der Verwaltung. Das sind Wohnungen, die aus der Unterbringung für Menschen, die bundeseigene Aufgaben wahrnehmen, entstehen, beispielsweise für die Bundeswehr. Das ist das Bekannteste. Aber beispielsweise auch Wohnungen an Forsten oder sonst wo. Also jedenfalls haben die die. Und diese BIMA stellt mehrere tausend Wohnungen den Ländern zur Verfügung, zur Unterbringung, also auch stadtnahe, wohlgemerkt, nicht irgendwo im Wald, stadtnahe Wohnungen zur Verfügung, damit Flüchtlinge dort untergebracht werden. Und seit Wochen bekebbeln sich jetzt gewissermaßen die BIMA und die Länder darüber, sind diese Wohnungen in einem hinreichend guten Zustand, wer ist dafür zuständig und so weiter und so fort. Solche Konfliktlagen kriegen wir mit, aber immer erst vermittelt und verzögert. Und deswegen ist immer gut, wenn man Rückkopplungen zu Kommunalen hat. Auch diese Veranstaltung, die wir hier jetzt machen, da ist, wenn ich das für dich sagen darf, weder Bärbel noch ich böse drum, wenn es Reaktionen gibt. Ne? Also wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, macht's Maul auf, damit man entsprechende Rückkopplungen auch bekommt. Weil das ist ein zweiter Punkt, wie kommen wir eigentlich an die entsprechenden Immobilien? Was können wir da eigentlich tun? Und da gibt es im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung natürlich auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Aber wir haben auch ein drittes Problem, was damit zusammenhängt, nicht nur die Frage der Unterbringung der Flüchtlinge und ihrer Integration, sondern auch, wie denn eigentlich sich der Wohnungsmarkt für die allgemeine Bevölkerung verändert. Und das ist sehr dramatisch in der letzten Zeit, wirklich sehr dramatisch. Und gerade die Rechtsextremen, die parafaschistischen Kräfte, die wir haben, AfD und wie was damit zu tun hängt, hat, versuchen natürlich, wie es ihrem Politikverständnis auch entspricht, die problematische Wohnungssituation dem einen Sündenbock an den Hals zu hängen. Und das ist der Flüchtling. Und wenn es nicht der Flüchtling ist, dann ist es eben der Ausländer. Und wie wir neuerdings wissen, geht es noch weiter bis in den Migranten und so weiter und so fort. Also deren Politikverständnis ist ja immer, sich den Sündenbock rauszusuchen, um ihn verantwortlich zu machen für alle Probleme der Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist aber sehr verengt. Wir haben in vielen, vielen Jahren in der Vergangenheit die Wohnungsfürsorge in Deutschland sehr vernachlässigt. Wir waren noch vor 15 Jahren, gab es kaum einen Politiker, der nicht gesagt hat, wir werden weniger älter, bunter. Demografischer Wandel, ne? Die Bevölkerung nimmt ab. Alles Quatsch mit Soße, muss man sagen, stimmte überhaupt nicht. Die Bevölkerung nimmt zu, und zwar nicht nur wegen der Zuwanderung, sondern auch das normale generative Verhalten. Und das ist eine Situation, die wir völlig falsch eingeschätzt haben. Deswegen haben wir auch gesagt, nicht nur wir, sondern viele, viele andere, die Konservativen erst recht, unsere Städte sind fertig gebaut, wir brauchen keinen neuen Wohnungsbau mehr und ziehen uns da zurück. Und dann hat man gesagt, der Bund hat gar nichts mehr damit zu tun. Und dann gab es ganz Schlaue, die haben eine Föderalismusreform gemacht und haben gesagt, der Bund soll sich ganz rausziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Der Bund hat das gemacht, das war einer der kapitalen Fehler. Und deswegen sind sozusagen die Probleme am Wohnungsmarkt, die sind ein Stück weit aus dem Rückzug der öffentlichen Verantwortung im Wohnungsbaubereich mit entstanden. Es ist ein Versagen des Marktes, der großen Unternehmen, aber es ist auch ein Versagen der Politik, denn wir hätten immer am sozialen Wohnungsbau festhalten müssen. Und wenn etwas von der jetzigen Ampel in Erinnerung bleibt, dann bin ich fest davon überzeugt, wird es die Tatsache sein, dass niemand mehr in den letzten Jahrzehnten als wir Mittel bereitgestellt haben für den sozialen Wohnungsbau. Wir haben in der letzten Wahlperiode sogar das Grundgesetz geändert, damit der Bund wieder eine Zuständigkeit bekommt. Und wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es so viel Geld für den sozialen Wohnungsbau gibt, wie selten zuvor. Aber diese Bereitschaft, das Geld zur Verfügung zu stellen, das übrigens auch durchaus in Bayern in Anspruch genommen wird. Bayern ist, glaube ich, das Land, das auch die Wohnungsgesellschaft abgeschafft hat und dann große Sprüche gemacht hat, Herr Söder, was er alles schaffen wollte und nichts davon hingekriegt hat.
Zigtausende Wohnungen im insgesamt fünfstelligen Bereich, ja. Landeswohnungen verkauft. Für die Mieter, gerade in den Ballungszentren, katastrophal, auch was die Mietpreisentwicklung anbelangt. Und mit großen Versprechen gestartet, was Bayern denn für Wohnungen schafft. Und ich glaube, da sind wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir schon dreistellig sind bei den neuen Wohnungen, die geschafft worden sind. Nein. Also das ist leider, leider beschämend.
Das ist in der Tat wahr, das ist beschämend, was sich Söder und die Bayerische Landesregierung da erlaubt. Und wird ja auch zu Recht gegeißelt von der Landtagsfraktion. Das kann ich mir noch gut daran erinnern, an die Debatten dazu. Aber vielleicht zurück zur Sache. Wir stellen 18,15 Milliarden zur Verfügung bis zum Jahre 2026 für den sozialen Wohnungsbau. Und wir haben den ständigen Rückgang an Sozialwohnungen. So langsam schaffen wir es, ihn zu bremsen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr ungefähr 23.000 neue Sozialwohnungen gebaut in Deutschland. Und wir machen allerdings, das darf man immer nicht vergessen, mit der sozialen Wohnraumförderung noch etwas anderes. Wir kaufen Belegungsrechte, die auslaufen, damit die Sozialbindung bleibt. Wir fördern auch Eigentumsmaßnahmen mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus, wenn in einem Haus beispielsweise 3, 4 Wohnungen entstehen und ein privater Bauherr ist da und er will dort Sozialwohnungen errichten, kann er die selbstverständlich auch gefördert bekommen. Wir fördern auch Umbaumaßnahmen, damit sie Sozialwohnungen bleiben können. Wir fördern auch zum ersten Mal, das ist besonders wichtig oder sagen wir mal etwas wirklich Neues, das sogenannte Azubi-Wohnen mit 500 Millionen. Und das werden wir übrigens auch alles fortsetzen. Es ist trotz der Tatsache, dass wir 17 Milliarden im Haushalt sparen müssen, ein Verfassungsgerichtsurteil am Hals haben und so weiter, werden die Wohnungsfragen nicht von irgendwelchen Kürzungen betroffen. Das ist ganz eminent wichtig. Die stellen wir zur Verfügung. Und mit dem Azubi-Wohnen, da ist eigentlich Folgendes gemeint. Heute ist es so, bei großen Unternehmen oder auch beispielsweise von Krankenhäusern, da kennen wir das aus der Vergangenheit auch, ist es eben so, dass für die Auszubildenden, damit sie nicht lange Strecken fahren müssen und so weiter, für die auch Auszubildendenwohnungen gebaut werden. Also im Bereich des Wohnungsbaus tun wir in Wirklichkeit immer noch zu wenig, aber wir haben ein so starkes finanzielles Engagement in dem Bereich, wie es Jahrzehnte vorher nicht passiert ist. Und leider dauert das beim Wohnungsbau auch ein paar Tage bis ein paar Monate, wenn ich es mal so sagen darf, bis das umgebaut wird.
Also ich glaub, das war jetzt ganz wichtig, weil das ist für jeden wichtig, der bei uns lebt. Und wie gesagt, wir sind ja auch eine Region, in der die Mietpreise und die Grundstückspreise sehr, sehr hoch sind oft. Und das ist gerade für junge Menschen, für Familien, aber auch für Senioren, wo das Einkommen nicht mehr so passt, die Rente zu niedrig ist, ein echtes, echtes Thema. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, mal darzustellen, was machen wir denn für alle Menschen, von den Azubis in dem Bereich, damit es bezahlbaren Wohnraum gibt, über die sozialen Wohnungsbauförderung bis hin zu der Frage der Integration und dem Miteinander von Menschen. Und du hast es richtig angesprochen, also ich sage das an der Stelle auch mal, wenn da Fragen nochmal sind, man mehr Details braucht, mehr Zahlen braucht, bitte einfach an mein Büro im Wahlkreis wenden oder natürlich gerne auch an das Büro von Bernd Daltrup persönlich, aber wir werden alle Auskünfte, die da nötig sind, gerne auch weiterleiten. Vielleicht passt die Frage ganz gut dazu, die wir jetzt gerade aus dem Chat nochmal gekriegt haben, in dem Fall von Marianne Eder aus dem Landkreis Traunstein. Wenn man das alles so hört, was wir jetzt über das Thema Kita-Finanzierung gesagt haben, über das Thema Wohnungsbau, über das Thema Unterstützung von Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten und. Bräuchten wir dann nicht eigentlich eine grundsätzliche Reform bei der Verteilung der Bund-Länder-Kompetenzen, wenn es um die Finanzierung im kommunalen Bereich geht? Müsste man da nicht was Neues zitieren, damit man sich nicht permanent wechselseitig auf den Füßen steht und am Ende des Tages, wenn ich das so sagen darf, ja auch der Frust bei den Bürgern wächst und das natürlich auch nicht gerade zum Verständnis, was macht Politik und was kann Politik beiträgt?
Antwort ist ganz einfach, lautet ja. So, nächster Punkt ist, wie soll das gehen? Also es ist in der Tat wahr, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Umfang an Finanzierungsforderungen gegenüber dem Bund haben, den der Bund nicht erfüllen kann. Das ist das eine, weil die Finanzierungsmittel nicht da sind. Man kann immer noch darüber im Bund am besten reden, können wir uns neue Finanzquellen erschließen. Stichwort, könnten wir etwas machen bei den ganz großen Vermögen, bei der Erbschaftssteuer und was weiß ich, alles Mögliche, das kann man diskutieren, das in der Tat war. Aber dennoch wird es nicht möglich sein, ohne dass auch die Länder ihre Verantwortung wahrnehmen. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen, wie sich eigentlich die Finanzlage in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und da wird man feststellen, dass die Kosten der Pandemie beispielsweise und dass die Kosten auch der letzten Energiekrise beispielsweise, das kann man an den Verschuldungsständen sehr schön nachweisen, dass diese Kosten ausnahmslos und nur beim Bund gestiegen sind. Nur beim Bund. All diese Kosten sind beim Bund abgeladen worden. Die Länder haben zu einem Teil Überschüsse, zum großen Teil Überschüsse erzielt. Die Kommunen auch, aber die Kommunen nur in vergleichsweise kleinem Teil. Das heißt, die Profiteure der letzten Jahre, der letzten guten Jahre, waren vor allen Dingen die Länder. Die Finanziers war vor allen Dingen der Bund. Wir haben 300 Milliarden Programm aufgelegt, um Pandemie und Energiekrise beispielsweise zu bewältigen. Also wir haben sehr, sehr große Beträge aufgewandt. Deswegen haben wir das erste Problem, die Anerkenntnis sozusagen der Länder zu erreichen, dass die tatsächlich auch sagen, ja, es kann nicht so sozusagen die Lösung bei jedem Thema darin bestehen, dass wir nach immer mehr Geld rufen. Das kann so nicht funktionieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das führt übrigens auch zu mancherlei Verärgerung. Ich kann mich gut daran erinnern, wie CSU-Abgeordnete hier im Bundestag gesagt haben, über uns kreisen 16 Geier. Damit meinten sie die Ministerpräsidenten, als sie noch selber in der Regierung waren, wohlgemerkt. Ne? Ich meine, ehrlich gesagt, über die hat mehr ein eigener Verkehrsminister das Geld rausgeschmissen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, und also damit verbunden ist die Frage, wie kann man eigentlich so etwas hinkriegen? Als wir die letzte Bund-Länder-Reform gemacht haben, war das Ergebnis, da waren wir beide auch schon, also du sowieso, weil du schon länger dabei bist als ich, aber ich bin jetzt 10 Jahre dabei, da sind wir schon zu einem Ergebnis gekommen, dass wir dauerhaft den Ländern 10 Milliarden im Rahmen der Verteilung des Finanzausgleiches mehr zur Verfügung stellen. Aber man bräuchte tatsächlich, da bin ich ganz und gar der Meinung, dass man das machen müsste, man bräuchte eigentlich eine andere Verteilung der Finanzmittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und jetzt will ich ein Beispiel geben. Das trifft in Bayern nur am Rande zu, aber es gibt auch bayerische Kommunen mittlerweile, die sich dauerhaft nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren können mit den Landesmitteln, die sie kriegen. Und die kommen in so eine Verschuldungsspirale. Diese Kommunen sind weniger, aber es gibt sie auch in Bayern. In Nordrhein-Westfalen sind sie sehr viel stärker, in Rheinland-Pfalz sind sie sehr viel stärker, im Saarland sind sie sehr viel stärker, in einigen neuen Bundesländern, aber auch, sage ich mal, in Pirmasens oder in Trier oder wo auch immer, sind die Verschuldungen sehr hoch. Und um wieder ein gleiches Level zwischen den Kommunen hinzubekommen, hatte der damalige Finanzminister Olaf Scholz gesagt, diese hohe Verschuldung der Kommunen, wir reden ungefähr über 48 Milliarden Euro, die müssen wir beseitigen, damit die Lebensverhältnisse in den Städten und Gemeinden wieder gleich sind. Ich nehme ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf, in denen die Menschen durchaus gut verdienen, geht es der Stadt so gut, dass die Kindergartenbeiträge frei sind. In Gelsenkirchen hingegen, in denen die Einkünfte, die Einkommen der Menschen sehr viel geringer sind, ist die öffentliche Finanzierung so, dass man dort die höchsten Kita-Beiträge nehmen muss. Das leuchtet, glaube ich, jedem ein, dass das schiefe Verhältnisse sind. Also sollten wir einen Cut machen und sagen, der Bund übernimmt die Hälfte dieser Kosten. Wenn wir das aber machen wollen, müssten wir das Grundgesetz ändern. Das kriegen wir mit der Union nicht hin. Das schaffen wir nicht. Die CDU verweigert sich aus ganz opportunistischen Gründen, sage ich mal. Meiner Meinung nach ist das verantwortungslos. Aber es ist so, wenn wir jetzt sozusagen hingehen wollten und nochmal grundlegend über die Frage der Neujustierung von Bund-Länder-Finanzen zu reden, dann wird das sicherlich nicht auf den Widerstand der SPD stoßen. Da werden wir sicherlich dran mitwirken. Aber ich rate dazu, dann die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Dann werden wir ein paar Tage für brauchen.
Das passt vielleicht jetzt an. Danke auch nochmal für die Ausführung, weil ich glaube, das ist was man mal erklären muss, wie schwierig auch immer diese Gemengelage ist zwischen Finanzierung Bund, Länder und Kommunen, um einfach auch mal zu verstehen, warum dauern manche Dinge länger, warum ist es manchmal schwieriger, aber dass man trotzdem dran ist und dass es einen Unterschied macht, wer welche Entscheidungen fällt und auch wer regiert. Jetzt habe ich zu dem Komplex nochmal Steuern und wie funktioniert das mit den Kommunen, damit überhaupt ein Geld da ist und wie funktioniert das politisch? Zwei Fragen, einmal von Moritz Munk aus Traunstein und dann von Sandra Hofer aus Traunreuth. Da geht es am Ende des Tages ein bisschen darum, kann der Bund eigentlich den Kommunen anordnen, dass sie kommunale Abgaben erhöhen müssen? Kann der Bund, ich sage jetzt mal, durchregieren auf die Kommunen, wenn sie Dinge machen, die vielleicht nicht so vom Gesetzgeber vorgesehen sind? Diese gesamte Gemengelage zielt wahrscheinlich auf die Frage ab, weil wir ja doch erklecklich lange bei uns gebraucht haben, wie man zum Beispiel Ganztagesbetreuung voranbringt oder bestimmte Politikansätze, die wir hier im Bund hatten zur Betreuung von Kindern, sehr zögerlich umgesetzt hat in dem einen oder anderen Bundesland. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man da aber auch Kommunen eventuell unterstützen, wenn von der Länderebene aus politischen Gründen nichts kommt?
Wir können das nur sehr eingeschränkt machen. Ich sage mal so, wir haben bei der Frage des offenen Ganztages ja eine bundesgesetzliche Regelung, ab wann denn eigentlich der Ganztag in der Grundschule beginnen soll und bis wann das eigentlich abgeschlossen werden soll. Diese bundesgesetzliche Rahmengesetzgebung muss durch die Länder konkretisiert werden und am Ende muss sie durch die Kommunen umgesetzt werden. Die Kommunen haben dann, wenn die Länder es konkretisieren, im Regelfall einen Anspruch auf die entsprechende Kostenerstattung. Insofern gibt es solche Möglichkeiten, das ist schon in der Tat wahr, aber die sind schon eingeschränkt, denn wir haben einen doch großen Respekt vor der kommunalen Selbstverwaltung. Das heißt mit anderen Worten, diese kommunale Demokratie, die muss auch tatsächlich da sein und die kann sich nicht sozusagen darin erschöpfen, dass man nur am langen Arm des Bundes hängt. Ich will ein ganz aktuelles Beispiel nehmen, wie wir das im Moment machen, um darzustellen, dass wir das können, dass es aber trotzdem noch Entscheidungsspielräume der Kommunen gibt. Wir haben jetzt den 01.01.2024 hinter uns und mit diesem Datum sind zwei Gesetze in Kraft getreten, nämlich einmal das Gebäudeenergiegesetz, vielen als Heizungsgesetz bekannt, und das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Diese beiden Gesetze sind aufeinander bezogen, sind beides Bundesgesetze und haben beide Auswirkungen auf die Kommunen. Aber der Bund im Wärmeplanungsgesetz beispielsweise verpflichtet nicht die einzelne Kommune, dass sie etwas tun muss, sondern wir verpflichten nur und können auch nur die Länder verpflichten, die ihrerseits die Kommunen verpflichten müssen, eine Wärmeplanung zu machen. Denn nach unserer Verfassung sind eben die Kommunen Teile der Länder und deswegen kann nicht der Bund die Kommunen unmittelbar sozusagen anweisen. Er kann ihnen im Regelfall auch kein unmittelbares Geld geben. Wir haben immer den Weg über die Länder, ja. Aber auf diesem Wege können wir das schon machen. Deswegen steht im Wärmeplanungsgesetz zum Beispiel auch nicht, dass der Bund die Kommunen verpflichtet, bis zum Jahre 2026 in den Großstädten oder bis 2028 eine kommunale Wärmeplanung zu machen, sondern wir verpflichten das Land, auch das Land Bayern, dass bis zum Jahre 2026/2028 entsprechende kommunale Wärmeplanungen da sind und die Länder müssen die sogenannten Planungsverantwortlichen stellen. Es gibt in diesem Wärmeplanungsgesetz kein Mal das Wort der Kommune, sondern da steht immer die planungsverantwortliche Stelle. Und die planungsverantwortliche Stelle muss vom Land Bayern festgelegt werden. Also es ist immer so eine Abstufung. Die wünschen wir uns gar nicht, aber die ist verfassungsrechtlich unumgänglich. Wir können das nicht anders regeln. Aber trotzdem ist es am Ende natürlich eine Verpflichtung für die Kommunen, die bestimmten bundesgesetzlichen Regelungen auch zu erfüllen. Und bei diesem kommunalen Wärmeplanungsgesetz und bei diesem Gebäudeenergiegesetz ist es so, ich will das vielleicht, wenn du gestattest, mit zwei, drei Sätzen einmal
sagen.
Mach das,
ja. Mach das, weil da haben wir eh eine Frage dazu, die ich vielleicht mal schnell einschiebe noch an der Stelle. Ja. Weil wir von einem Bürger aus Freilassing, Helmut Gersbeck, die Frage haben, wann kommt das Wärmeplanungsgesetz und wie kann der Bund bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen? Das passt dann, glaube ich, ganz ja. gut an der Stelle und vielleicht kannst du das noch ein bisschen einfach mit einbeziehen in deine, ja, in ja, deine ja, ja. Idee.
Ja, passt sehr gut. Und ich will vielleicht folgendermaßen beginnen. Wir haben ja im letzten Jahr, als wir über das Gebäudeenergiegesetz, so heißt es ja offiziell, als Heizungsgesetz dann umgangssprachlich übersetzt, haben wir wirklich lebendige Diskussionen gehabt. Lebendige Diskussionen, die dann sozusagen im Bild-Zeitungsjargon lauteten, kommt Habeck und holt er mir jetzt die Heizung aus dem Keller. Ne? Oder jetzt beim Wärmeplanungsgesetz muss jetzt jeder der Kommune sagen, wie viel Energie er verbraucht. Also haben wir jetzt sozusagen die Heizungsstasi vor der Tür. Also alles sozusagen eine Form von Verhetzung, die sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr unangemessen gewesen ist. Ich will nicht sagen, dass wir ganz unschuldig an dieser Kommunikation gewesen sind, aber manche Leute haben auch ein Interesse daran, natürlich solche Gesetzgebungsverfahren zum Scheitern zu bringen. Und ich sage zu der konkreten Frage hier von Helmut Gersberg etwas. mit folgender Vorbemerkung. Wir sind uns alle meistens jedenfalls einig, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen wollen. Das heißt, wir wollen 2045 klimaneutral werden. Das beschließen wir auf dem Kirchentag, das beschließen wir auf dem SPD-Parteitag, das beschließen wir auf dem Gewerkschaftstag, das beschließen wir auf dem Unternehmertag. Überall wird das beschlossen. Und wenn du jetzt anfängst, die Frage zu beantworten, wie geht das eigentlich, und machst montags den ersten Vorschlag, dann sind wir uns alle einig, dass wir erstmal sagen, nee, so geht es aber nicht. Ne? Aber es hat überhaupt gar keinen Sinn zu glauben, dass die Klimaziele sich irgendwie von selber einstellen würden. Und gerade im Gebäudesektor müssen wir sagen, dass das eine besonders träge Sparte insgesamt ist, dass der Wirklichkeit, und es sehr, sehr langsam vorangeht, nur das sogenannte, also den notwendigen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir haben fast 30 Jahre gebraucht, um den CO2-Ausstoß von 240 Millionen Tonnen auf 120 zu bringen. Wenn wir uns nochmal 30 Jahre Zeit lassen, dann sind wir schon im Jahre 2053. Ne? Und dann haben wir immer noch erst die Hälfte. So, diese Zeiten haben wir nicht mehr. Wir müssen ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das eigentlich? Und zu diesem Zwecke gibt es dann eben, wie gesagt, dieses Gebäudeenergiegesetz und das Wärmeplanungsgesetz. Und beide Gesetze sind jetzt auch verabschiedet. Und beide Gesetze sind eine sehr, sehr gute Grundlage. Und übrigens auch von den kommunalen Spitzenverbänden ist das Wärmeplanungsgesetz ausdrücklich begrüßt worden. Von den großen Versorgern ist es ausdrücklich begrüßt worden. Und es ist sozusagen der Rahmen dafür, innerhalb dessen dann das Gebäudeenergiegesetz, also die Frage, wie wird an jedem Haus eigentlich hinterher in Zukunft geheizt, wie das umgesetzt wird. Dafür sind Zeiträume zur Verfügung und es gibt überhaupt gar keine Besorgnis, keine Begründung dafür, der gesamten Hetze, die es vorher gegeben hat, zu erlegen. Also wenn man sich rational damit beschäftigt, dann muss man bis zum Jahre 2026 in einer Kommune die Frage beantworten, wie wird eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt geheizt? Wie soll sich das in Zukunft entwickeln? Welche Wärmepotenziale gibt es eigentlich in unserer Stadt, die wir möglicherweise nutzen können? Und wie können wir dann eigentlich so etwas umsetzen? Und da, wo es schon Fernwärme gibt, beispielsweise, ist die Frage zu beantworten, wie können die Fernwärmenetze, denn man nennt es dekarbonisiert werden, also CO2-neutral sind. Das sind alles ganz praktische Fragen von Stadtplanung, von Energieplanung. Ist überhaupt gar kein Teufelswerk dabei und ist ganz ohne Zweifel zu bewältigen. Und heutzutage beispielsweise in Neubaugebieten gibt es gar keine Diskussion mehr darüber, ob nicht ein Anteil von 80-90% Wärmepumpen beispielsweise sind. Aber die Wärmepumpe ist nicht das Einzige. Es gibt insgesamt, glaube ich, 12 Optionen, wie man das erfüllen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Heizungssystemen. Es gibt natürlich auch nur Solarenergie und was weiß ich, alles Mögliche. Es gibt Geothermie. In meiner Heimatstadt in Warendorf beispielsweise gibt es einen Fluss, die Ems, die mündet irgendwann in den Dollart, also oben in die Nordsee. Und die Ems ist ein Fluss, wo die Stadtwerke demnächst Flusswärmepumpen einsetzen werden. Und sie werden eine Geothermieanlage, also eine Tiefenbohrung und Tiefenwärme sozusagen entziehen und wollen bis zum Jahre 2030, das Verfahren läuft zum gegenwärtigen Zeitpunkt, 70% der gesamten Wärme, also auch der industriellen Wärme, auf diese Art und Weise produzieren und da gibt es kein Gas mehr und kein Öl mehr und keine Kohle mehr und das funktioniert auch, das gibt es tatsächlich. So, und jetzt ist die Frage, wie kann der Bund dabei eigentlich helfen? Die hat ja hier Helmut Gersbeck gestellt. Erstens, wie immer, haben wir es gesetzlich geregelt, also die Rechtsgrundlagen geschaffen. Zweitens, durch Geld. Wir haben in der Planung des Haushaltes 24 500 Millionen Unterstützung vorgesehen, nur für die Planung, wohlgemerkt, nicht für die Umsetzung, sondern nur für die Planung. Und die Länder müssen für diese Herstellung der Planung auch ein paar Mark 50 zur Verfügung stellen. Dann werden die Kommunen das weitgehend ohne große zusätzliche finanzielle Belastung machen müssen. Aber wenn die sonst einen Bebauungsplan machen oder einen Stadtentwicklungsplan oder sonst was Ähnliches, kostet das auch kommunales Geld. Da wird man ein paar Euro sozusagen mit aufwenden. Das ist dann die Voraussetzung dafür, wenn der Plan da ist, dass das Gebäudeenergiegesetz dann gilt. Also wenn die Heizung kaputt ist, und erneuert werden muss und nicht repariert werden muss, was man auch machen kann, dann muss da in Zukunft dann eine Heizung eingebaut werden, die zu 65% erneuerbare Energien hat und so. Und das wird sich alles entwickeln. Das ist, glaube ich, eine nicht so problematische Geschichte. Dabei hat der Bund, wie gesagt, mit diesen 500 Millionen geholfen. Und darüber hinaus gibt es die sogenannte BEG-Förderung, also Bundesförderung erneuerbare Energien, auch für die Kommunen. Und es gibt die BEW-Förderung, Bundesförderung erneuerbare Wärmenetze. Das sind Milliardenprogramme, die in diesem berühmten KTF, also im Klima- und Transformationsfonds, untergebracht sind. Und aus diesen Milliardenbeträgen können die Kommunen für die Umsetzung der Wärmeplanung und übrigens auch individuell für die Umsetzung der am eigenen Haus durchzuführenden Maßnahmen Mittel beantragen. So. Und das Volumen der Mittel, die beantragt werden können, reichen bis zu 70% der Investitionen. Und das ist wirklich eine Förderung Deluxe. Da greift der Staat wirklich tief in seine Tasche, um diese Transformation hinzubekommen. Und es ist überhaupt gar kein Grund, ehrlich gesagt, dass man dafür in Bausch und Bogen verflucht wird, wie das manche Teile der Öffentlichkeit machen. Und deswegen ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Unser Wunsch als Bundespolitiker an euch, an Sie auf der kommunalen Ebene, helfen Sie mit, dass das eine rationale, eine halbwegs vernunftgeleitete Debatte wird. Und dass dieses ganze sozusagen rechte und rechtsextreme Vokabular, das einem da entgegengeknallt wird, dass damit endlich mal Schluss ist. Machen Sie Veranstaltungen vor Ort zur kommunalen Wärmeplanung als Ortsverein der SPD oder als Fraktion oder wie auch immer. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und bringen Sie in diese Diskussion einigermaßen Verstand rein, wenn ich das mal so sagen darf. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein großer Teil unserer Bevölkerung auch in Bayern, genauso wie bei mir im Westfälischen, diese Herausforderung, dass man klimaneutral werden will, jedenfalls nach und nach, dass das eine Herausforderung ist, die die Menschen schon annehmen, die sie nicht einfach nur ablehnen. Sie müssen sie nur einigermaßen verstehen und so, denn ich glaube, die meisten Menschen haben schon ein Interesse daran, dass nicht nur sie selber, sondern auch die ihnen folgenden Generationen eine Lebensperspektive haben und nicht unter verschärften Bedingungen von Klimawandel leben müssen und dass Klimawandel nicht eine Erfindung von Bärbel Kofler ist. Das glaube ich.
Das sowieso nicht.
Das merkt man, nee. Aber das kann man mittlerweile auch in Ihrem eigenen Wahlkreis merken.
Das merkt man in all unseren Regionen. Ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist, dass man auch vielleicht nochmal genau hinschaut, was haben wir denn eigentlich beschlossen im Gebäudeenergiegesetz? Denn das, was vor einem Jahr diskutiert worden ist als Referentenentwurf, da können wir jetzt über Inhalte, Handwerk, Kommunikation, was auch immer streiten, ist nicht das, was beschlossen wurde am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist uns als Sozialdemokraten eben ganz besonders wichtig, dass wir diese Geschichte Klimawandel, CO2-neutral werden, mit sozialem Anspruch und mit sozialer Unterstützung für alle Betroffenen verbinden wollen. Und das, glaube ich, Bernd, hast du jetzt auch, finde ich ganz plastisch nochmal dargestellt, was das für die kommunale Wärmeplanung heißt. Eine letzte Frage würde ich vielleicht noch nehmen, weil sie so aktuell ist. Ich habe noch mehr Fragen, die wir nicht alle beantworten können. Und da bitte ich dann einfach drum, kommt auf uns zu. Wir machen das gerne auch nochmal schriftlich oder in einem Telefonat und klären das anders. Aber eine übergeordnete Frage, die ich ganz wichtig nochmal finde, ist die Frage der Krankenhausversorgung vor Ort. Und vielleicht muss man ein, zwei Sätze dazu noch sagen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, das soweit auszuführen, ob du da sowas noch was sagen kannst. Wir haben ja viele Krankenhäuser, auch bei uns, das ist vielleicht ein Missverständnis, auch in der Frage, die wir gekriegt haben, unsere Krankenhäuser im Landkreis Traunstein und Berchtesgadener Land, also die Kliniken Südostoberbayern AG, heißt zwar AG, das sind aber kommunale Träger, die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land, die für diese Kliniken die rechtlich und die Finanzbasis darstellen. Wir machen eine ganze Menge im Gesundheitsbereich. Das ist jetzt weniger der Bereich von Bernd Daltrup im Bundesministerium der Gesundheit, um die Krankenhäuser zukunftsfit zu machen in der Finanzierung, um auch da, so wie du es bei der Unterkunftsfrage geschildert hast, wegzukommen von der Frage, was ist gerade aktuell das Problem, sondern auch die Vorhalteleistung der Krankenhäuser zu finanzieren. Das ist ein ganz großes Transformationsprojekt im Krankenhausbereich, das leider eigentlich sehr spät kommt. Das hätte man schon vor 10 Jahren angehen müssen, um das leichter für die kommunale Planung und für die Krankenhausplanung hinzukriegen. Da machen wir sehr viel, aber es ist auch gerade auch bei uns ein Thema und darum kommt wahrscheinlich auch die Frage von der Bürgerin aus Bad Reichenhall, Frau Gimpel, wie können wir die Kliniken vor Ort unterstützen, weil die Umstellungsprozesse angesichts auch zurückgehender Patientenzahlen natürlich Kliniken in Schwierigkeiten bringen und vor allem, und wir wollen sie ja in kommunaler Trägerschaft erhalten, insbesondere die Krankenhäuser, die auch die Pflichtaufgaben der Pflichtversorgung für die Landkreise zur Verfügung stellen. Was kann man hier an der Stelle tun, um aus Sicht jetzt des Finanzpolitikers, des Kommunalpolitikers, um hier gerade den kommunalen Häusern Unterstützung geben zu können?
Also erstmal finde ich sehr schön, dass es in Bayern so viele kommunale Krankenhäuser gibt. Das ist ganz anders als zum Beispiel bei mir in Nordrhein-Westfalen gibt es gar nicht so viele kommunale Krankenhäuser. Ich bin übrigens selber in einem Kuratorium eines Krankenhauses, eines allerdings katholischer Trägerschaft befindlichen, ganz erfolgreichen orthopädischen Klinik. Und ich kann vielleicht Folgendes sagen. Es gibt eine sehr, sehr unterschiedliche Situation in der Finanzierung und Finanzlage und Finanzsituation von Krankenhäusern. Es gibt Krankenhäuser, hochspezialisierte Fachkliniken beispielsweise, die wirtschaftlich rentabel sind, auch private häufig wirtschaftlich rentabel sind und sich so spezialisiert haben auf bestimmte Bereiche, dass sie auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das geht dann aber immer zulasten sozusagen der breiten Versorgung. Die breite Versorgung werden dann hinterher von kommunalen Häusern beispielsweise wahrgenommen und die geraten dann mehr und mehr in Finanzierungsdefizite. Und wir haben vor dem Hintergrund sozusagen von medizinischer Entwicklung und vor dem Hintergrund auch von Finanzmitteln, die wir zur Verfügung stehen haben, eine vergleichsweise unumstrittene Einschätzung über die Tatsache, dass wir bei den Krankenhäusern eine grundlegende Reform hinsichtlich von Spezialisierung und Fachkunde machen müssen auf der einen Seite, dass wir die Versorgung in der Breite sicherstellen müssen, aber dass wir in der Summe zu viele Krankenhäuser auch haben in Deutschland. Das ist allerdings von Land zu Land auch sehr unterschiedlich. Also im Ruhrgebiet, wenn ich mal so sagen darf, gibt es eine sehr, sehr hohe Krankenhausdichte und da ist relativ unumstritten, dass sich diese Zahl ein Stück weit reduzieren muss. Und wir haben ein zweites Problem, also ein quantitatives. Das zweite Problem ist das finanzielle unter dem Gesichtspunkt, wer ist für was zuständig. Und die Länder, die eigentlich für die Finanzierung der Krankenhäuser zuständig sind, also für die technische Infrastruktur und so weiter, also für die ganze Hülle des Krankenhauses, wenn ich das mal so sagen darf, sind in allen Bundesländern, auch in Bayern, sind sehr im Defizit. Also es gibt ein ganz immenses Krankenhausfinanzierungsdefizit, das die Länder zu verursachen haben. Und jetzt ist die Frage, wie geht eigentlich diese ganze Entwicklung in der Zukunft weiter? Und dazu hat ja Lauterbach ein Modell vorgeschlagen, wonach es sozusagen in der Zukunft perspektivisch eine Konzentration auf Spezialisierungsgrade gibt von der Uniklinik über den Maximalversorger zu den Grundgesundheitszentren bis zu den Level 1i Krankenhäusern, wie das in der Zukunft sich entwickeln soll. Und er hat, das ist der eine Punkt, und der zweite Punkt, ein Krankenhaustransparenzgesetz auf den Weg gebracht auch. Und dieses Krankenhaustransparenzgesetz, das ist jedenfalls die These von Karl Lauterbach, wäre, wenn es denn akzeptiert würde, das ist im Moment im Vermittlungsverfahren, wäre durchaus in der Lage, Mittel in einer Größenordnung von 6 Milliarden für die Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen. Das wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt verhandelt. Die Krankenhäuser wehren sich vor allen Dingen gegen diese, es wird genannt auch Krankenhaustransparenz, weil sie diese Transparenz in der Weise jedenfalls nicht wollen, weil das natürlich ein höheres Maß auch von Überprüfbarkeit der wirtschaftlichen Leistungen darstellt. Das ist sehr häufig so. Aber wir sind auf der sozialdemokratischen Seite, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, Bärbel, korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, schon der Auffassung, dass diese Reformschritte richtig sind. Und ich darf mal sagen, ich gehöre selber einem Krankenhauskuratorium an. Da wird dieser Weg auch vom Grundsatz her für richtig gehalten. Aber die Transparenzfrage ist eine, die die Krankenhäuser so nicht wollen. Das heißt mit anderen Worten, wir werden dieses Vermittlungsverfahren abwarten und dann wird es sicherlich, aber wir haben nicht so sehr viel Zeit. Die Krankenhäuser verlangen ja auch eine Übergangsfinanzierung zu ihrer eigenen Sicherheit. Aber dann wird es schon dazu kommen, dass es nochmal einen deutlichen Schub in Richtung Krankenhausfinanzierung geben kann. Ob es dann 6 Milliarden sein werden, das weiß ich auch nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist schon mal ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Ich verspreche mir sehr viel von den Level 1i-Krankenhäusern in der Zukunft.
Das muss man vielleicht mit einem Satz erklären, Level 1i.
Ja, weil will ich gerade sagen, weil wir uns nicht mehr werden erlauben können in der Zukunft, die Hochleistungsmedizin und die Hochleistungsversorgung, die Menschen im Kern zu Recht, wie ich finde, erwarten, überall tatsächlich sicherstellen zu können. Und diese Level 1i-Krankenhäuser sind eben solche, die sozusagen die notwendigste Grundversorgung leisten können. Aber wenn es dann in eine Spezialisierung geht, dann muss man eben zu einem Maximalversorger oder möglicherweise auch zu einer Uniklinik. Diese Form von Spezialisierung ist gewünscht. Sie ist in Wirklichkeit auch, glaube ich, richtig. Wir können das an ganz vielen Beispielen können wir das nachweisen. Ich kann mich gut daran erinnern, du hast ja mal gesagt, ich hätte mal ein Leben vor dem Bundestag gehabt. Das in der Tat war ich mal für Stadtentwicklung zuständig. Da ging es beispielsweise um die Frage, soll eigentlich die geburtshilfliche Abteilung in der Stadt, in der ich gearbeitet habe, aufrechterhalten bleiben, ja oder nein? Die ganze Stadtbevölkerung hat gesagt, um Gottes Willen, man kann doch die Geburtshilfe hier nicht fließen. Aber die schwangeren Frauen haben eine ganz andere Entscheidung getroffen. Die sind nämlich alle in die Nachbarstadt, in unmittelbare Nähe zur Kinderklinik gegangen, weil sie genau wussten, wenn mal was passieren sollte,
ist das die Qualität?
Ist das die Sicherstellung und die Sicherung für mein Kind, was ich bekomme. Und das ist das wirkliche Leben auch tatsächlich. Und auch in orthopädischen Bereichen weiß ich das, dass die Leute zu den hochspezialisierten Häusern gehen. Das ist ja auch unmittelbar nachvollziehbar. Ich gehe ja auch nicht selber aus Lokalpatriotismus in ein Krankenhaus, was dann am Ende nicht so gut ist. Und diese Strukturveränderungen, die muss es geben. Ich glaube aber, die Frage auch der Gesundheitsversorgung, wie das eigentlich sein sollte, müsste in stärkerem Maße ein Thema nicht nur bezogen auf Krankenhäuser der Lokalpolitik sein. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben, als wir die Pandemie vor uns gehabt haben, selber gemerkt, wie doch stiefmütterlich die Gesundheitspolitik auf der Ebene der Kreise behandelt worden ist. Da mache ich jetzt niemanden einen Vorwurf draus, aber im Grunde genommen ist die Frage, wie können wir eigentlich die Resilienz auch im Gesundheitsbereich, also die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft auch im Gesundheitsbereich auf der kommunalen Ebene sichern, die muss auch ein Thema kommunaler Räte sein. Und also mindestens auf der Ebene der Kreise muss das thematisiert werden, weil diese Sicherstellung ist übrigens auch eine Aufgabe, die dann auch den Kommunen sozusagen obliegt.
Ich glaube, das ist ein Thema, vielleicht machen wir das auch mal, wo wir uns wirklich nochmal hier in so einem Livestream online über die Zukunft der Krankenhäuser unterhalten. Weil es ist, glaube ich, deutlich geworden, es ist großer Veränderungsbedarf. Der ist auch weitestgehend flächendeckend akzeptiert. Wir haben im ländlichen Raum Übergangsprobleme, auch finanzielle Übergangsprobleme, über die wir reden müssen, und zwar sehr schnell, damit die flächendeckende Versorgung, und darum geht es uns ja im ländlichen Raum dann auch an der Stelle, erhalten bleiben kann. Das ist ganz wichtig. Und
ich komme übrigens auch aus dem ländlichen
Raum. Genau. Also nicht jeder aus NRW ist nicht aus dem ländlichen Raum. Auch das muss man mal deutlich sagen. Ich sage es nur an der Stelle einfach nochmal, weil unsere Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land, ich glaube, da auch schon sehr viel geleistet haben, genau in dem Sinne, wie du das angesprochen hast, geleistet haben, um die Strukturen möglichst so gut zu machen, dass sie auch in die Zukunft tragen. Jetzt müssen wir die paar Jahre, bis die Reformen auch wirklich greifen, so gestalten, dass genau diese Kliniken, die wir auch dringend für die Versorgung brauchen, eine gute Zukunft haben und aber auch die Qualität so transparent ist, dass der Patient sich entscheiden kann, wo er wirklich seine Behandlung haben möchte. Ich glaube, das lohnt mal nochmal für einen Extraabend.
Ja.
Das mache ich auch gerne mit Gesundheitspolitikerinnen, Gesundheitspolitiker, greife diese Anregung auf. Ich habe jetzt die Frage nicht mehr beantworten, oder Bernd konnte sie auch nicht mehr beantworten, zum Thema Dienstwagen und wie das mit CO2 und Finanzen aussieht. Aber vielleicht ist das eine Frage, die wir dann wirklich auch nochmal irgendwie schriftlich beantworten können oder vielleicht kann man es auch in einem Telefonat nochmal nachschieben, weil wir uns vor keiner Frage drücken wollen und es ja auch um die Frage geht, wie man ökologische Maßnahmen und soziale Maßnahmen austariert, wie es der Fragesteller auch andeutet. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine gerechte Balance haben und dazu gerne dann auch vielleicht nochmal später mehr. Jetzt haben wir über eine Stunde, wir haben schon fast überzogen. 70 Minuten miteinander diskutiert. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal bei allen, die zugeschaut haben, die Fragen gestellt haben, ob live oder vorab schon geschickt haben, die sich für diese Themen interessieren, gerne auf uns auch nochmal zukommen können, auf mein Büro in Traunstein oder selbstverständlich an bernddahldrupp@bundestag.de, vermute ich mal, ist die Adresse. Ich vermittle es auch gerne, aber gerne auch direkt. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Bernd, weil ich glaube, das war so ein Parforce-Ritt durch ganz viele Themen jetzt, die man versuchen musste zusammenzubringen, die aber alle relevant sind für die Menschen in der Region, bei mir zu Hause, in Traunstein, im Berchtesgadener Land, insbesondere auch für Arbeitnehmer, für Familien, für junge Menschen ganz besonders wichtig sind. Und deshalb ganz herzlichen Dank für die Zeit, Bernd.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und an alle, die uns zugehört haben und zuschauen, will ich auch noch mal sagen, seht zu, dass Bärbel alle notwendige Unterstützung bekommt. Die wird hier in Berlin nämlich gebraucht.
Das ist aber nett. Nochmal danke. Danke. Schöne